Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Jonathan, vielen Dank für die einleitenden Worte. Ich persönlich möchte auch wieder mal ein Aha-Erlebnis haben. Vielleicht gehe ich auch mal zum Optiker. Nein, es war sehr passend. Also vielen Dank. Genau um das geht es doch im Geistlichen. Und darum wollen wir unseren Herrn auch nochmals kurz anrufen im Gebet. Ja, Vater im Himmel, wie sehr sehnen wir uns nach Aha-Erlebnissen in deinem kostbaren Wort, im geistlichen Leben, diesbezüglich auch in unserem Alltag, Herr. Und so bitte ich dich, dass du uns ja durch deinen guten Heiligen Geist diese neue Brille eben aufsetzt, Herr, dass wir erkennen dürfen in deinem Wort diese kostbaren Schätze, diese Tiefen, Herr. Und hilf doch, dass ja unser Herz erquickt wird, weil wir eben an Erkenntnis zulegen dürfen, wachsen dürfen in deinen wunderbaren Gedanken in Bezug auf die Heilsgeschichte, dein Handeln mit Israel, mit den Nationenvölkern, Herr, mit uns als Leib Christi, ja, mit der ganzen Erde, Herr. Ich will dich bitten, hilf uns, segne uns. Dieser Gottesdienst, der soll ganz zu deiner Ehre sein. Amen. Ja, wir fahren heute gemeinsam fort im Buch Daniel und wir kommen heute zum dritten Kapitel. Und das Thema heute Morgen benennen wir mit Israel in der großen Trübsal. Denn wie so oft in der Bibel, wir haben das ja in der neuesten Vergangenheit ja auch schon gemeinsam betrachtet, das sind diese Geschichten, die sich ereignet haben, die uns schon so groß erscheinen, wie wir das in der Textlesung hören durften. Ja, diese Männer kamen aus dem Ofen heraus. Und so ermutigend diese Geschichten sind, zugleich haben sie auch eine hochprophetische Bedeutung. Vergessen wir das nicht. Sie markieren Heilsgeschichte Gottes in ihrer kostbarsten Form und wir erhalten eine Idee, wie es einmal sein wird. Sie einfach nur als großartige Geschichte abzutun, da würde doch auch ein erheblicher Teil an der eigentlichen Bedeutung abgeschnitten. Israel in der großen Trübsal, das wollen wir heute Morgen bestaunen, ja? Wir hören richtig bestaunen. Warum? Das werden wir heute Morgen betrachten. Das ist natürlich ein großes Thema. Würden wir auf alle Einzelheiten eingehen, da wären wir mehrere Tage hier beisammen. Das schaffen wir natürlich nicht. So verzeihen Sie mir, dass vielleicht die Blickwinkel manchmal einseitig sind. Zu umfassend ist dieses Thema und wir beschränken uns wirklich auf Daniel Kapitel 3 und ziehen natürlich schon auch einige Parallelen. Darüber hinaus gibt uns dieses Thema natürlich auch die Möglichkeit, auf Trübsale in unserem Leben einzugehen. Ja, manchmal sind unsere Trübsale vielleicht wesentlich kleiner als das, was Israel erleben wird. Und dennoch sind es Trübsale, einige haben größere, andere kleinere, die wir durchgehen. Und so gibt uns das auch die Möglichkeit, das praktische Leben so etwas zu beleuchten. Und so kommen wir in diesem Einstieg gemeinsam zu einem Zeugnis eines Mannes, das ich neulich las. Dieser Mann, er hatte einen sehr guten Beruf, er war sehr erfolgreich, das hat er sich alles erarbeitet. Und oftmals, da arbeitete er bis spät in die Nacht hinein. Er war arbeitssüchtig. Er bekam dort, weil er so sehr auf der Suche war nach Anerkennung, kam er dort in seinen Augen auf seine Kosten. Dieses schneller zu sein, besser zu sein als alle anderen, das hat seine Sehnsüchte gestillt und das gab ihm diesen gewissen Kick. Und nach der Arbeit, oftmals eben dann nach Mitternacht, da kam jeweils der gewohnte Gang zum Kühlschrank und der Griff zur Wodkaflasche. Die Sache mit Gott war für diesen Mann eigentlich selbstverständlich. Er hat sich schon als Kind für Jesus entschieden und er war der Sohn eines Pfarrers und seine Eltern haben ihm schon sehr früh den Glauben an Jesus vermittelt. In eine Gemeinde ging dieser Mann aus vielen Gründen dann nicht mehr und mittlerweile, so im Fortverlauf der Zeit, da war er bei 2 Flaschen Wodka am Tag angekommen, um möglichst schnell von diesem Alltags- und Arbeitsdruck runterzukommen. Not, Trübsale, dunkle Stunden, Zeiten in einem Menschenleben. Ja, wenn wir nun gemeinsam eintauchen hier in Daniel 3, da lesen wir von diesen 3 Freunden, die haben auch große Trübsal und Not durchlitten. Denn wir kennen ja wahrscheinlich alle diese Geschichte. Nebukadnezar, wenn wir Daniel 3 beginnen zu lesen, er baute sich ein großes Standbild, ein anderes als Daniel 2 in seinem Traum. Nebukadnezar hat sich wirklich ein Standbild erbaut und da sind wir auch beim ersten Punkt, die Anbetung des Standbildes. Zunächst die Frage, was hat da Nebukadnezar genau gebaut? Was hat dieses Standbild dargestellt? Es handelte sich um ein Bild eines neuen Gottes. Nur eine einheitliche Religion für alle konnte Ruhe auf diesem Gebiet verschaffen. Wir wissen es, Religion, das sorgt für zahlreiche Konflikte, schlimme Kriege auf der Erde. Babel, da rufen wir uns in Erinnerung, war ein Weltreich damals. Sie haben Gebiete erobert, das heißt, sie beherrschten aus Babel verschiedene Völker und Volksgruppen. Da gibt es verschiedene Religionen. Und so schuf Nebukadnezar eine einheitliche Religion mit diesem neuen Gott. Wenn wir dann weiterlesen, da stoßen wir auf die Maße dieser Skulptur, dieses neuen Gottes. Und die sind sehr interessant. Da heißt es, dieses Standbild war 60 Ellen hoch und 6 Ellen breit. Ja, die Zahl 6, sie ist uns ja sehr bekannt. Sie zeigt die Zahl des Menschen in der Bibel und die Zahl erinnert uns natürlich an diese dreifache 6, diese Vollzahl des Bösen. Umgerechnet, da war dieses Standbild somit ungefähr 27 Meter hoch und 2,70 Meter breit. Stellen Sie sich das einmal vor. 27 Meter Höhe. Was zeigt uns das? Der Mensch denkt unverschämt viel höher von sich selbst, als er eigentlich ist. Und das kam ja auch zur Geltung in diesem begonnenen Zeugnis dieses Mannes. Er dachte, er sei unersetzlich wichtig am Arbeitsplatz. Wie oft und wo im Leben denken wir zu hoch von uns selbst? Nun in Daniel 3, in Vers 2 lesen wir eben, dass alle aus Babel beherrschten Völker, also jeweils so Volksvertreter, solche mit Rang und Namen, sie wurden aufgefordert zu kommen und während des Ertönens der Musikinstrumente dieses Bild anzubeten. Und wenn das diese Volksvertreter taten, dann scheint es so, als wäre es rechtswirksam geworden für jeweils diese ganzen Völker. Über diejenigen, die die Knie nicht beugten vor diesem Bild, wurde wiederum ein grausames Urteil erlassen. Sie wurden in diesen schrecklichen Feuertod geschickt. Wer würde das verweigern? Und da sehen wir in diesen ersten Aspekten diesen hochprophetischen Charakter dieser Begebenheit. Wir sagten ja, dass wir bewusst Parallelen biblischer Prophetie heute Morgen auch herausstreichen wollen. Parallelen hier aus der Gegebenheit hin auf die große Trübsalzeit. Das wollen wir tun beim Vorgehen Nebukadnezars. Wenn wir Daniel 3 lesen, dann sind wir in so manchen Punkten im Kleinen mitten in Offenbarung 13. Dort stehen wir oder sind wir mit Israel. Aus meiner Sicht hat die Entrückung dann zu diesem Zeitpunkt schon stattgefunden, mitten im Geschehen dieser großen Trübsalzeit, die noch in der Zukunft steht. Nebukadnezars Bild schattet doch in einer gewissen Art und Weise dieses Bild des Tieres aus dem Meer vor, das sprechen kann, das uns ja allen bekannt ist. In der großen Trübsal werden alle Juden und darüber hinaus alle Menschen aus den Nationen getötet, die dieses Bild nicht anbeten. Und da wollen wir mal lesen, Offenbarung 13, die Verse 11 bis 15. Und ich sah ein anderes Tier aus der Erde aufsteigen. Und es hatte zwei Hörner gleich einem Lamm und redete wie ein Drache. Und es übt alle Vollmacht des ersten Tieres aus vor dessen Augen und bringt die Erde und die auf ihr wohnen dazu, dass sie das erste Tier anbeten, dessen Todeswunde geheilt wurde. Hier vielleicht kurz als Einschub. Und das ist einfach meine persönliche Sichtweise. Ich glaube, dass dieses Wort Erde hier am genauesten meint zunächst Israel, dieses Landstück, die Erde Israel und das Meer wiederum ja im Gegensatz, was wir auch bei den Tieren ja sehen, das Völkermeer. Zunächst geht es, so glaube ich, auch in Bezug auf das Alte Testament, bei der großen Trübsal um Gericht an Israel, darüber hinaus aber auch den Heidenvölkern. Wir wissen es aus dem Alten Testament, wenn es um Israel geht, geht es darin verbunden immer auch um die Nationen. Es werden sich Menschen aus den Nationen, Minderheiten aus Israel, treu an Gott halten in dieser Zeit. Genauso wird es viele Menschen geben, die sich Satan unterstellen. Und im Übrigen, Gott hat ja die 144.000 Juden versiegelt, damit ihnen nichts geschieht in dieser Zeit, einfach noch als Ergänzung. Und dann heißt es im Text weiter, und es tut große Zeichen, so dass es sogar Feuer vom Himmel auf die Erde herabfallen lässt vor den Menschen. Und es verführte die, welche auf der Erde wohnen, durch die Zeichen, die vor dem Tier zu tun, ihm gegeben sind. Und es sagt denen, die auf der Erde wohnen, dass sie dem Tier, das die Wunde von dem Schwert hat und am Leben geblieben ist, ein Bild machen sollen. Und es wurde ihm gegeben, dem Bild des Tieres einen Geist zu verleihen, so das Bild des Tieres sogar redete und bewirkte, dass alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten. Unsere Geschichte in Daniel 3, wie auch diese Zukunftsverse, sie zeigen dieses gemeine und fiese Vorgehen des Teufels, Anbetung zu fordern im Angesicht des Todes. Und noch eine Parallele, wir haben die Maße dieser Skulptur genannt mit der Zahl 6. In Offenbarung 13,8 finden wir diese dreifache Vollzahl, die Zahl des Tieres in Bezug auf das Mal, das diejenigen annehmen werden, die das Tier anbeten werden. Das steht in direktem Zusammenhang. Die, die es anbeten, erhalten das Mahl. Damals, Daniel 3, wir lesen es, alle diese politischen Vertreter, diese Oberschicht, die kamen, sie haben ihre Knie gebeugt vor dieser Skulptur. Alle mit einer einzigen Ausnahme. Einer kleinen Minderheit. Und genauso wird es in der Zukunft sein. Wir fragten, wer kann das verweigern? Offenbarung 13, Vers 8. Und alle, die auf der Erde wohnen, werden es anbeten, deren Namen nicht geschrieben stehen im Buch des Lebens des Lammes, das geschlachtet worden ist von Grundlegung der Welt an. Das können nur diejenigen, deren Namen in diesem Buch geschrieben stehen. Gottesfürchtige, treue. Und da sind wir beim zweiten Punkt. Zweitens, die Weigerung der Gottesfürchtigen. Die drei Freunde Daniels, sie beugten ihre Knie nicht. Und das war das gefundene Fressen, Daniel 3, Vers 8. Deswegen traten zur selben Stunde etliche chaldäische Männer herzu und verklagten die Juden. Das war das gefundene Fressen für diese eifersüchtigen Chaldäer, auf diese hochgestellten, begnadeten Juden, ihnen eins auszuwischen und sie endgültig loszuwerden. Das war ja schon immer die perfide Taktik des Teufels, sein Ziel mit seiner Gefolgschaft gegenüber dem jüdischen Volk. Sie prangerten an, dass sie durch die Weigerung den König missachtet haben und ebenso den neuen Gott. Auf dieser Erde, das erfahren Sie vielleicht selber ganz persönlich, dass Sie aufgrund Ihrer Zugehörigkeit zum Herrn gemieden werden, Verlust erleiden, Steine in den Weg erhalten. Eben, dass sie eins ausgewischt bekommen. Das widerfuhr diesen drei Freunden. Aber das herrliche Ergebnis, das sehen wir uns im Fortverlauf heute Morgen an. Mit unserem Herrn, das haben wir vor einer Woche so wunderbar gehört, da kommt alles gut. Diese Zusage haben wir in Gottes Wort, alles kommt gut. Und nun, da geschah bei diesen drei Freunden etwas, darüber hat Jesus später gesprochen, in Matthäus 10, Vers 18. Er sagte, dass solche, die sich zu Gott halten, vor Könige und Fürsten geführt werden, um seinetwillen und zum Zeugnis für die anderen Völker. Sie mussten vor Nebukadnezar treten und dieser, er war in Rage, der war außer sich vor Wut und er wollte sich diese drei zunächst anhören. Und dabei gab er ihnen noch eine einzige Chance, eine Versuchung für die drei. Es war eine sehr herausfordernde Glaubensprobe. Nebukadnezar, er übte Druck aus auf diese Freunde. Unangenehmer Druck, subtiler Druck, starker Druck. Und wir erleben es doch heute auch mit. So im Kleinen, im Alltagsleben, Freiheiten, die uns genommen werden, uns in unserem Gewissen oder an gewissen Punkten in einer eigenartigen Art und Weise unter Druck setzen. Hier in unserer Begebenheit, da ging es im Endeffekt um die Anbetung des Teufels. Und wenn wir nun dieses Geschehen betrachten, bemerken wir auch hier wieder diese Parallelen zur Zukunft. Der gottesfürchtige Überrest Israels wird unter Druck gesetzt in dieser großen Drangsalszeit. Sie werden verfolgt, viele werden brutal abgeschlachtet. Und Nebukadnezar, er war in Rage. Der Antichrist, er wird groß tun. Er wird unerhört reden, sich gegen alles erheben, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, und er macht sich selber zu Gott. Daniel 11 und 2. Thessalonicher 2. Und das passt haargenau in die Situation damals. Wir lesen Daniel 3, Vers 15. Nun, wenn ihr bereit seid, sobald ihr den Klang der Hörner, Flöten, Zittern, Lauten, Harfen und Sackpfeifen und aller Art von Musik hören werdet, niederzufallen und das Bild anzubeten, das ich gemacht habe, dann ist es gut. Wenn ihr es aber nicht anbetet, so sollt ihr augenblicklich in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Und wer ist der Gott, der euch aus meiner Hand erretten könnte? Überheblichkeit, Großtun, vermessene Reden, sich selber zu Gott machen. Er stellte sich an die Stelle Gottes. Und niemand kann euch befreien, war er von überzeugt. Und damit forderte er Gott heraus. Und das zeigt sich dann auch darin, dass er die Entscheidung über die Bestrafung der Freunde in seinem Größenwahn einfach selber vollzog und diese gar nicht dieser neuen Gottheit überließ. Er ging in seinem Größenwahn eine Machtprobe ein zwischen ihm und dem großen Gott Israels. Und nun, wie haben diese Freunde reagiert? Mit diesem qualvollen Feuertod vor Augen. Und das finden wir in den Versen 16 und 17. Diese herrliche Tatsache, dieses Mutmachende für uns, diese drei Freunde, sie blickten nicht auf diesen Feuertod. Sie blickten nicht auf diese Schmerzen, auf die Flammen, sondern auf den lebendigen Gott. Sie hielten Stand diesem subtilen, diesem starken Druck des Königs und sie erwiderten auch dieses Angebot, das Bild doch noch anzubeten. Und auch hier entdecken wir dieses einzigartige Modell auf diese Minderheit in der großen Trübsal der gottesfürchtigen Juden, die eben ihre Knie nicht beugen werden vor diesem Bild. Sie blickten auf Gott und blieben treu, wie damals beim Auszug aus Ägypten in ihrer Not. Mose, er fürchtete sich nicht vor der Wut des Königs damals. Der schäumte ja genauso. Mose hielt sich an den Unsichtbaren, als sähe er ihn. Und da erinnern wir uns an Worte, die Paulus geschrieben hat in 2. Korinther 4, 17 und 18. Er sagte, denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige, über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Wie sehr irren sich doch Menschen, die sagen, ich glaube nur, was ich sehe. Das Anliegen der Freunde Daniels, es war stets die Verherrlichung Gottes. Und wir können uns sicher vorstellen, Nebukadnezar als Oberhaupt, der war ja in seiner Autorität und in seiner Ehre angekratzt. Der fühlte sich doch bloßgestellt, in der Ehre untergraben. Und nach dieser entschiedenen Antwort musste er verbittert für seine Ehre von sich selber und für die Ehre seines Gottes eintreten. Und er ließ den Ofen 7-mal heißer anfeuern. 7-mal heißer. Die Zahl 7 in der Bibel, sie steht ja für Vollkommenheit, die Heiligkeit, Wahrheit, Harmonie des Glaubens, der Treue. Sie zeigt also eine Art Vollzahl. Könnte es sein, dass der siebenfach mehr erhitzte Ofen zeigt, dass der volle Zorn Gottes in der großen Trübsal auf die Erde hereinbrechen wird? Einige Stellen, in denen wir vielleicht so diesen siebenfach heißeren Ofen finden in der großen Trübsal, in dem sich dann dieses treue Israel befinden wird, das ist vielleicht Joel 2 in den Versen 1 bis 11. Da lesen wir mal die Verse 10 bis 12. Vor ihnen erbebt die Erde, der Himmel erzittert, Sonne und Mond verfinstern sich und die Sterne verlieren ihren Schein. Und der Herr lässt seine Stimme hören vor seinem Kriegsvolk her, denn sehr groß ist sein Heerlager und gewaltig sind, die sein Wort vollstrecken. Ja, groß ist der Tag des Herrn und sehr schrecklich. Wer kann ihn ertragen? In den ersten Versen dieses Kapitels wird dieses verwüste Heer mehrmals mit Feuerflammen beschrieben. Schmelzofen, können wir doch da sagen. Oder noch Offenbarung 9 als zweite Parallele, die Verse 1 bis 3. Und der fünfte Engel stieß in die Posaune, und ich sah einen Stern, der vom Himmel auf die Erde gefallen war, und es wurde ihm der Schlüssel zum Schlund des Abgrundes gegeben. Und er öffnete den Schlund des Abgrunds, und ein Rauch stieg empor aus dem Schlund, wie der Rauch eines großen Schmelzofens. Und die Sonne und die Luft wurden verfinstert von dem Rauch des Schlundes. Alle diese Posaunen, Siegel, Zornesschalen beschreiben ja diesen vollen Zorn Gottes, der eben auf die Erde kommen wird, über die Gottlosen. Und noch als Ergänzung in Bezug eben auf das Volk Gottes eine letzte Stelle aus Hesekiel 22, 18. Menschensohn, das Haus Israel ist mir zu Schlacken geworden. Sie alle sind wie Erz, Zinn, Eisen und Blei im Schmelzofen. Zu Silberschlacken sind sie geworden. Schlacken, das kennen wir ja aus der Abfallverbrennungsanlage, das, was übrig bleibt. Der siebenfach mehr erhitzte Ofen im Zeugnis dieses Mannes, von dem wir hören durften, da sahen wir diese große Trübsal für ihn in seinem Leben heute. Dieses Suchen nach Anerkennung, diese Arbeitssucht, die Flucht zum Kühlschrank, zum Alkohol. Das hat ihn alles kaputt gemacht. Alles heiße Ofen in seinem Leben. Eines Tages, als er betrunken Auto fuhr, da ereignete sich ein ganz schlimmer Autounfall. Er kam zu schnell in eine Kurve und das Auto durchbrach die Leitplanke und er hing eigentlich über diesen Abhang hinaus und es ging 100 Meter ungefähr runter. 100 Meter steil bergab und er dachte, jetzt ist es aus. Das war's. Ein sehr heißer Ofen. Ich weiß nicht, wo Sie persönlich in Ihrem Leben zurzeit heiße Ofen haben. Dinge, die Sie vielleicht so richtig ins Schwitzen bringen. Vielleicht eben haben Sie Bedrängnis aufgrund Ihres Glaubens. Sie werden vielleicht auch durch freche Reden bedrängt oder gar gezwungen, in der Verwandtschaft Ihren Glauben zu leugnen. Oder aber Sie haben Probleme, die können vielleicht Glaubensgeschwister gar nicht nachvollziehen. Sie fühlen sich vielleicht auch in einer kleinen Minderheit, vielleicht alleine, zu zweit oder nur zu dritt. Vielleicht fühlen Sie sich deshalb auch nutzlos. Es gibt auch Krankheiten, die kann keiner nachvollziehen. Vielleicht psychische Probleme oder so. Heiße Ofen, die Sie verzagen lassen. Und nun, In den besagten 7-mal erhitzten Ofen, da wurden diese 3 Freunde Daniels hineingeworfen. Und wissen Sie, was wir jetzt in diesem letzten Punkt begegnen? Mitten in diesem heißen Ofen drin, und da sind wir bei drittens, wir begegnen der göttlichen Antwort. Die göttliche Antwort. Die Männer, sie wurden in diesen Ofen geworfen, und da kam diese gewaltige göttliche Antwort. Und vielleicht zeigt diese Zahl 7 des Ofens auch diese vollkommene Treue dieser 3 Freunde, denen nicht einmal dieser heiße Ofen etwas anhaben kann. Interessant ist, wir lesen es im Text, es gab Tote. Es gab Tote. Aber wer ist gestorben? Nur die, welche die 3 Freunde in den Ofen werfen wollten. Die sind auf der Stelle verbrannt. Die Verfolger aus Juden, überhaupt alle Menschen, werden im Schmelzofen zu Schlacken. Ist es nicht genau das Zeugnis, genau wie bei diesem Ofen, das uns Gott vor Augen malen wird, eines Tages in der Zukunft? Diese Läuterung? Die Gerechten, sie werden bestehen. Die Verfolgung gegen die Gottesfürchtigen, die von Gott bewahrt werden, dahingerafft werden diejenigen, die sie verfolgen. Denn die große Trübsal, sie wird, wie wir es gelesen haben in Hesekiel 22, und da gibt es noch viele Stellen, sie wird der 7-fach mehr erhitzte Ofen auf dieser Erde sein, für eben die gottlosen Völker. Und dann traute Nebukadnezar seinen eigenen Augen nicht. Waren es nicht 3, die in diesem Ofen waren? Wieso sah man denn plötzlich 4? Wer war dieser 4. Mensch oder was das auch immer war? Es war ein Beauftragter. Im Grundtext steht dort ein Maleachi. Ein Maleachi. Das heißt, ein Bote. War das Jesus? War es ein Engel? War es Gott in einem Engel? Da lesen wir mal die Verse 24 und 25 aus Daniel 3. Da erschrak der König Nebukadnezar und stand rasch auf. Er redete und sprach zu seinen Räten: Haben wir nicht 3 Männer gebunden ins Feuer geworfen? Sie erwiderten und sprachen zu dem König: Gewiss, o König. Er antwortete und sprach: Siehe, ich sehe 4 Männer mitten im Feuer frei umherwandeln, und es ist keine Verletzung an ihnen. Und die Gestalt des 4. gleicht einem Sohn der Götter. Der Beauftragte glich einem Sohn der Götter. Meiner Meinung nach ist es nicht ganz klar, wer hier gemeint ist. Vielleicht war es ja auch der Engel Michael, der ja immer wieder für das Volk Israel kämpft und dann in Erscheinung tritt, wenn es in Bedrängnis war und sein wird. Eines aber wird hier deutlich: Gott ist bei den Seinen. Im Ofen, da war Gott den 3 besonders nah. Nebukadnezar wurde in diesem Moment Augenzeuge. Wissen Sie von was? Von einer Verheißung aus Jesaja 43. Jesaja 43, 2 bis 5, da heißt es: Wenn du durchs Wasser gehst, so will ich bei dir sein, und wenn durch Ströme, so sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du durchs Feuer gehst, so sollst du nicht versenkt werden, und die Flamme soll dich nicht verbrennen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Erretter. Ich habe Ägypten hingegeben als Lösegeld für dich, Kusch und Saba an deiner Stelle. Darum, weil du kostbar bist in meinen Augen und wert geachtet und ich dich lieb habe, so gebe ich Menschen für dich hin und Völker für dein Leben. Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Ich will deinen Samen von Osten her führen und dich vom Westen her sammeln. Nebukadnezar, er sah vier Personen herumgehen. Nebukadnezar, er wurde sich seiner schweren Verfehlung direkt bewusst gegenüber dem Höchsten. Er korrigierte seine Entscheidung sofort und sagte, kommt heraus aus dem Ofen. Er hat sie sogar als Diener Gottes gewürdigt. Nun aber Moment einmal. Es heißt, diese drei Freunde kamen unversehrt heraus. Kleidung unbeschädigt, nicht einmal Brandgeruch war festzustellen und all die Zeugen rundum haben sich von dem überzeugen lassen. Lesen wir noch einmal Vers 21. Da wurden diese Männer gebunden in ihren Mänteln und Beinkleidern, samt ihren Turbanen und ihren Gewändern in den glühenden Feuerofen geworfen. Die Männer wurden gebunden in den Ofen geworfen. Die Kleidung blieb unbeschädigt, kein Rauchgeruch, aber sie konnten frei umhergehen und sie konnten aus dem Ofen herauskommen. Ist das nicht eindrücklich, dass nur die Fesseln verbrannt sind? Sie konnten sich frei bewegen. Und nun Nebukadnezars Frage, ja, wer ist derjenige, der euch aus meinen Händen befreit? Das war seine große Frage und nun konnte er sie selber beantworten. Der König, er erkannte es sehr schnell, dass in seiner Gegenwart der stand, der mächtiger ist als er. Sein neuer Gott, er war in einem Nu zerronnen. Satan, der Antichrist, auch sie werden eines Tages bekennen müssen, dass das jahrhundertelange Vorhaben, die Position Gottes zu übernehmen, mit Krachen gescheitert ist. Nebukadnezar, wenn wir an diese Fesseln denken, die da verbrannt sind, er nannte dieses Wunder Gottes ein Meisterwerk, Vers 33. Wie groß sind seine Zeichen und wie gewaltig seine Wunder. Meine Lieben, Gott handelte und handelt meisterlich auf dieser Erde mit seinem Volk Israel. Das ganze Alte Testament ist voll mit meisterlichem Handeln mit diesem Volk. Und in der jüngsten Geschichte, beispielsweise der Sechstagekrieg, Gott handelt meisterlich mit seinem Volk. Die drei hatten also eine wunderbare, herrliche Rettung durch Gott erfahren. Und ja, Gott ist es, der die Gerechten rettet, der ihre Stärke ist in der Zeit der Bedrängnis. Und dieses gesamte Geschehen, es war damals und es ist ja heute noch überwältigend, es war unbestreitbar deutlich geworden, dass der Gott der Juden der Höchste und Mächtigste ist, der alles vermag. Und genau das ist es, was Gott mit Israel, mit diesem treuen Überrest in der großen Trübsal allen Völkern sichtbar vor Augen malen wird. Die Treuen werden bestehen, die anderen nicht. Denken wir an diese Minderheit in Jerusalem, die treu dort bleiben werden und Gott sie in die Wüste führt, um sie einzigartig zu bewahren. Offenbarung Kapitel 12. Oder diejenigen, die ausgeharrt haben in Offenbarung 7. Nun, der Mann im Zeugnis, er erzählt weiter, dass egal, was in seinem Leben geschah, also im Kontext von heute, in diesen heißen Ofen, egal, was in seinem Leben geschah, Er bezeugt, Gott war immer bei mir. Ich wusste mich von Gott geliebt. Vor dem Öffnen des Kühlschranks betete er jeweils, oder er sagte jeweils, Gott, ich weiß, dass du mich liebst und dass du da bist, aber ich kann nicht mehr. Ich brauche deine Hilfe. Dieses Wissen, dass Gott da ist, sagt er, das war in seinem ganzen Leben ein Fundament. Das trug ihn durch die dunkelsten Stunden. Ich wusste immer, Gott liebt mich. Und als er nun mit einem Auto saß, das abzustürzen drohte, da erzählte der Mann, dass er plötzlich merkte, wie das Auto wie von allein auf die Straße zurückgesetzt wurde. So die Erzählung dieses Mannes. Zunächst habe er dieses Erlebnis seiner Wahnvorstellung im Rausch zugeschrieben, aber er sagte, wenn da nicht die Polizei gewesen wäre. Sie konnte sich diesen Sachverhalt mit dem Schaden am Auto und der Leitplanke nicht erklären. Wir haben Beispiele genannt von heißen Öfen in unserem Leben. Menschen, die es vielleicht nicht gut mit einem meinen. Menschen, sie können mit dir, mit mir machen, was sie wollen. Namen von anderen Göttern können sie geben. Aber Gott ist ihnen und mir in der Not besonders nah. Das ist die Lektion von Daniel 3 für unser Leben. Vielleicht sind sie an einem Tiefpunkt. Keiner versteht sie. Sie fühlen sich allein, zu zweit, zu dritt. Aber Gott, er steht zu ihnen. Vorher, vor diesem Ofen, da sah man nichts. Nichts. Aber dort, wo es brannte, mitten im Feuer, da wurde Gott sichtbar. Auch dann, wenn es ihnen schlecht geht. Wenn sie denken, eigentlich würde ich für Gott viel mehr machen, aber es geht nicht. Er steht zu ihnen. Der Mann sagte im Zeugnis, dass er nun regelmäßig bete. Herr, schenke mir ein Selbstwertgefühl, das ausschließlich und allein auf und in dir gründet. Heute darf er im Übrigen wieder einen sehr guten Job haben. Besser als der frühere. Gott hat in seinem Leben Wege geebnet für das Neue. Und das passt doch so gut zum Volk Israel in der großen Trübsal. Gott erebnet den Weg für das Neue, das Größere und das Bessere. Ja, einige müssen vielleicht durch Trübsal ein schwieriges Thema aufgrund der Verherrlichung Gottes. Andere vielleicht, weil sie es nötig haben. In beiden Fällen ist Gott aber nahe und er verherrlicht sich. Und folgende Tatsache zum Schluss passend. Israel kommt aus diesem Ofen heraus. Und da lesen wir abschließend Zephania 3, 12 bis 17. Zephania 3, 12 bis 17. Übrig lasse ich in dir ein demütiges und armes Volk, das seine Zuflucht sucht beim Namen Jahwes, den Rest von Israel. Menschen, die kein Unrecht tun und nicht mehr lügen werden. Sie wollen nichts mehr wissen von Betrug, sondern weiden wie eine Herde und lagern, und niemand scheucht sie mehr auf. Juble, Tochter Zion, jauchze schnell, jauchze Israel. Singe und juble aus vollem Herzen, du Tochter von Jerusalem. Deine Strafe hat Jahwe entfernt, deinen Feind fegte er weg. Der König Israels, Jahwe selbst, ist in dir. Du wirst kein Unglück mehr sehen. An jenem Tag wird man Jerusalem zurufen: Zion, fürchte dich nicht. Lass deine Hände nicht sinken. Jahweh, dein Gott, ist in dir ein Held, um dir zu helfen. Er freut sich mit Begeisterung an dir. Musste er in seiner Liebe auch schweigen, so jubelt er nun laut über dich. Amen.